Bruder Heller spricht am 25. Oktober 1970 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema das Wesen Gottes nach Jeremia 2, Vers 11 bis 13.
Wir haben hier die Fülle, gleich in der Heiland kam. Wir haben dort einen Herrn, so reich und wundersam. Wir haben Glück, das Kreuzen und unbeschreiblich ist. Wir haben alles, alles, in dir,
Herr Jesus Christ. Liebe Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Auch ich bin dankbar, dass ich unter euch sein darf heute Abend und erwarte mit euch vom Herrn einen wesenhaften und bleibenden Segen in unserer Welt der Angst und der Zerrissenheit und des Abstürzes und Abfalls, in der wir stehen. Unaufhaltsam. Aber der Herr ist nahe und der Herr kommt bald. Ich lese aus Jeremia 2, drei Verse, wo eines der schönsten und für den Orient, für den heißen Osten ergreifendsten Bilder gebraucht wird als Name für das Wesen unseres Gottes. Wenn ich jetzt fragen würde, was ist uns Gott? Und da würden wir, ich glaube, so viele Antworten bekommen, als Menschen hier sind. Jeder würde etwas anderes von ihm zu rühmen haben. Er ist wie ein starker Hort, eine Burg, darin ich immer fliehen möge. Er ist mein Vater und so weiter. Jeder würde eine andere Benennung geben. Hier nun in diesen drei Versen haben wir eine Benennung, die für die wasserlose, grausame Wüste in den Orientgegenden, auch in Palästina heute noch zum großen Teil, charakteristisch ist. Hier nennt sich Gott selbst die lebendige Quelle. Aber ich lese Jeremia 2, 11, 12 und 13. Da heißt es, hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Denn Israel ist von dem wahren, lebendigen Gott, Yahweh oder Jehova, der Herr, genau von diesem Gott abgefallen und hat sich den Göttern der verfluchten Völker Kanaans zugewendet. Und das waren Dämonen. Und hat denen gedient, in ihren schrecklichen Götzendiensten von Fresserei, Zauberei, Unzucht und so weiter. Das hat ihnen besser gepasst. Sie haben sich abgewendet von dem allein wahren Gott und haben dafür die Götter, die Götzen der Heiden angenommen, weil der Götzendienst mit vielen leiblichen Genüssen verbunden war. Und deshalb fragt Gott, hat man das je gehört, dass ein Volk seinen Gott vertauscht hat? Und dann geht's weiter. Mich oder zwiefach Böses hat mein Volk getan. Mich, den Born oder den Quell lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Das sind also Wasserlöcher, die das ein Regenwasser, das Regenwasser auffangen und die allerlei Abwässer statt des lebendigen Quellwassers. Mich, den Born lebendigen Wassers oder der Quelle, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die doch kein Wasser halten, festhalten, weitergeben. Meine Freunde, ich möchte ein Zeugnis geben von Gott als der Quell, als der Born alles Lebens, aller Beweisung von Kraft und Freude und Frieden in dieser kraftlosen und freudenlosen und friedlosen Welt. Zunächst das. Quellenlos kann kein Mensch leben. Wir brauchen irgendeine geheime, verborgene Quelle, die wir von Natur nicht haben, die all unser Wesen reinigt und läutert und erquickt und stärkt und erfrischt und lebendig macht. Das weiß jeder Mensch. Jeder Mensch, schon das Kind, ahnt, es muss etwas geben, was mich ganz froh und ganz rein und ganz glücklich macht. Und das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Quellenlos kann kein Mensch leben. Und wir wissen alle, dass wir durch unsere Sünde von der wahren Lebensquelle mit all ihrer Kraft und strahlenden, sprühenden Schönheit abgeschnitten sind. Das wissen wir. Ich habe oft in Gesprächen mit Menschen unterwegs, im Zug, da und dort, die Frage gestellt, Sie sehen so betrübt, so bedrückt aus. Sie haben irgendeine Not. Kann ich Ihnen helfen? Und habe zur Antwort bekommen, tja, ich kann das selbst nicht sagen. Es liegt auf mir so ein seltsamer Druck. Ich kann gar nicht so recht froh werden. Ich kann gar nicht so recht glücklich sein. Ich habe alles. Ich habe eine liebe Frau und habe liebe Kinder und habe einen guten Beruf und verdiene auch ganz schön. Aber glücklich, so ganz glücklich, dass mein tiefstes Inneres beseligt ist und jauchzt, das habe ich nicht. Das haben fast alle gesagt. Nicht mit diesen Worten gerade, aber in diesem Sinn. Und ich durfte dann sagen, sehen Sie, ich verstehe Sie so gut, denn mir ist genauso gegangen wie Ihnen. Aber es gibt etwas, was dieses tiefste und letzte Verlangen stillt. Es gibt eine geheime, verborgene Quelle von Frieden und Freude und Reinheit und Schönheit und Trost. Und diese Quelle ist der Herr Jesus, der in unserem Herzen wohnen will. Das ist die Quelle. Die brauchen wir. Die haben wir verloren und ohne die gehen wir elend zugrunde. Und ich habe, kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals darauf eine abwegige oder eine beschimpfende oder eine unzufriedene Antwort gehört hätte. Halten wir fest, als erstes, quellenlos kann kein Mensch leben. Wir brauchen das, was wir suchen und nicht finden und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist das Glück, das wahre Glück des Lebens. Das ist nicht im Alkohol und Nikotin. Das ist nicht im Sexus und Farbfernseher. Das ist nicht im Mammon. Das ist nicht in der Macht. Das ist nicht in der Ehre. Da nicht. Das ist allein in Christo Jesu. Und das ist das ganze Geheimnis unseres Lebens, dass wir diese Quelle kennen dürfen und wissen dürfen. Quellenlos kann der Mensch nicht leben, aber er kann sich einen Ersatz schaffen. Und der Ersatz für die lebendige Quelle ist die ausgehauene Zisterne, dort im Orient, wo keine Wassersprudeln und keine echten Quellen sind, wie bei uns in den Bergen und so weiter. Da haut man sich Löcher in die Erde, deckt die dann ab, entweder mit einer, meistens mit einer Platte, einer Steinplatte, oder baut Treppen hinunter in diese Quelle, oder bringt eine Rolle an, dass man mit Eimern dran, auf jeden Fall, man schafft ein Senkloch, und wenn nun die Regenzeit kommt, und da füllt sich die mit Regenwasser, aber mit allerlei Schlamm und Getier und Schmutz und so weiter. Zisternenwasser ist eben längst kein Quellwasser. Man baut sich Zisternen. Und so sucht auch der natürliche Mensch den Durst seiner Seele, seines Geistes, nach Licht und Leben und Kraft und Trost, nach einer wirklichen Quelle, sucht er an Zisternen, an Löchern, mit Unrat und so weiter und so weiter. Das ist eine schlechte Sache. Ich habe 1915 in Galizien den Feldzug mitgemacht gegen die Russen. Und da sind wir 1915 vorgestoßen, zusammen mit den Österreichern. Und da hatten wir kein Wasser, was heiß. Und wir hatten Durst und zwar nirgends Wasser. Und da kamen wir endlich an einen alten Brunnen, an eine alte Zisterne, könnte man sagen. Und wir stürzten uns drauf und haben dann das Wasser rausgehievt mit Eimern, war so schmutzig. Wir haben unsere schmutzigen Taschentücher benutzt, um es durst zu sein, dass es einigermaßen trinkbar war. Und am Schluss, bitte erschrecken Sie nicht, am Schluss holten wir die Leichen von drei russischen Soldaten heraus. Und da haben die meisten einen Brechreiz bekommen. Nicht wahr? Ich will euch sagen, das ist ein Bild von dem Unterschied zwischen lebendigem, sprudelndem, kristallklaren Bergwasser und aus einer Quelle und dem Zisternenwasser. Und so hat der Mensch, der die wahre Quelle, den lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus, hochgelobt in Ewigkeit, wer den verloren hat, der sucht sich irgendetwas. Und jetzt will ich euch ein paar solcher Zisternen nennen. Erstens die Wissenschaft, die Aufklärung, der Liberalismus. Man sagt, ja, wir müssen wissenschaftlich denken. Und alle die Gruppen, die revolutionären Gruppen, die meinen alle Wunder, was sie für Wissenschaftler wären. Dabei wissen die gar nichts. Gar nichts wissen sie. Die sogenannte Wissenschaft, oder ich will euch einen der bedeutendsten, wirklichen, echten Wissenschaftler nennen. Das war Sokrates. Und er hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das wissen die meisten nicht einmal. Die wissen nicht einmal, dass sie nichts wissen. Meine Freunde, die höchste Wissenschaft besteht darin, dass man einsieht, dass man nichts weiß. Da kann Gott anknüpfen. Da kann er die Reichtümer seines Herzens aufschließen. Die sogenannte Wissenschaft, die wechselt ja alle 50 Jahre. Das, was man vor 50 Jahren geglaubt hat, das ist heute verworfen. Und den größten Blödsinn glauben die Menschen, alles unter der Etikette Wissenschaft. Die Wissenschaft, die Zisterne der Wissenschaft, kann nie den tiefen Liebesdürst und den Lebenshunger und das Verlangen nach Lebensbrot und Lebenswasser stillen. Zweitens, die Kunst. Ja, man muss sich mit der Kunst abgeben, mit der Kultur und so weiter. Und muss sich da aus diesen Quellen seine Lebensfreude holen. Nun, einer der gewaltigsten und größten Künstler der Welt war Michelangelo. Michelangelo geschrieben, aber gesprochen Michelangelo. Ja, Michel heißt, wer ist wie Gott, und Angelo heißt ein Bote, ein Gesandter. Michelangelo, der Mann, der hat wunderbare Gemälde hergestellt, der war ein Bildhauer 1A, der war auf den verschiedensten Gebieten des damaligen Wissens der bedeutendste Kenner und Könner. Und der hat einmal gesagt, nicht meißeln und nicht malen stillt mein Sehnen, sondern nur die Liebe, die vom Kreuze ihre Arme mir entgegenbreitet, heißt in der deutschen Übersetzung. Im Italienischen klingt das natürlich viel schöner und eleganter und ist ein Gedicht. Nicht meißeln und nicht malen stillt mein Sehnen, sondern nur die Liebe, die vom Kreuze ihre Arme mir entgegenbreitet. Hat ein Michelangelo, einer der größten Geister der Menschheitsgeschichte, gegen die wir moderne Menschen heute nur lächerliche Knirpse und Zwerge sind. Das Wort stammt von ihm, mit einer ungeheuren Wucht. Auch mit dieser Zisterne ist es nichts. Andere sagen, ja, was wir brauchen, das ist Arbeit und Vergnügen. Wir brauchen Freizeit, dass wir dann wieder froh werden und unsere Pflicht erfüllen können. Arbeit macht das Leben süß und so weiter. Goethe sagte einmal von dem Menschen, der mit Arbeit und Vergnügen sein Leben ausfüllen will: Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust. Dazu gehört auch das moderne sexuelle Ausleben. Fordert der Mensch, verlangt er. Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust. Doch alle Nähe und alle Ferne befriedigt nicht die tief bewegte Brust. Wort von Goethe. Und wenn einer ein Lebenskünstler war, dem die gesamte Frauenwelt Europas zu Füßen lag, ein Lebenskünstler, ein Genussmensch, der alles genießen konnte, der auch einen weiten Geist hatte, eine Seele, die es verstand, sich in alle Situationen zu versetzen. Wer etwas weiß von Goethes Faust und von Goethes Lyrik, der wird es begreifen. Der sagte, dieses Wort, von dem ich eben sprach, oder er sagt einmal in einem Lied an den Mond, wobei er im Mond eine Gottheit sah: Ach, könnt ich ausgefüllt einmal von dir, du ewiger, werden. Oh, diese lange, bange Qual, wie dauert sie auf Erden. Goethe nannte sein Leben eine lange, bange Qual. Dabei war er der ein Mann, der es auf allen Gebieten zu etwas gebracht hat. Er war ein Genussmensch ohne Gleichen. Er war einer, beneidet von vielen, aber in seinem Prinzip ein armer, unerlöster Mensch, obwohl er Freunde hatte. Und im Hause, seinem Elternhaus, fanden Bibelstunden statt. Das wissen die meisten nicht. Hatte ein feines, gebildetes Elternhaus. Dort wurde nur Italienisch gesprochen, bei Tisch und so weiter. Und da, das hat ihm nicht genügt. Das hat ihm nicht genügt in seinem Lebenshunger, in seinem Freudenhunger. Ach, könnte ich ausgefüllt einmal von dir, du ewiger, werden. Oh, diese lange, bange Qual. Wie dauert sie auf Erden? Und wenn er mich dereinst begrabt, dann sei auf meinem Stein zu lesen: Er hat zeitlebens Glück gehabt. Doch glücklich ist er nie gewesen. Ich könnte jetzt fortfahren und ergreifende Zeugnisse geben aus dem Leben dieses Menschen. Ich habe als junger Mensch vor meiner Bekehrung sehr für Goethe geschwärmt. Goethes Faust und Nietzsches Zarathustra. Das waren die zwei Bücher, die ich mitnahm in den Ersten Weltkrieg. Nicht das Neue Testament. Nicht das Neue Testament. Meine Freunde, das sind alles Zisternen. Diese Zisternen, wie sie heißen, auch wenn sie heißen Religion, auch diese Zisterne Religion stillt nicht unser Dürsten. Wenn ich unterwegs Möglichkeiten habe, ich habe sehr viele Möglichkeiten, und das ist mir eine Freude, dass ich das darf, dass ich so als alter Mensch Zeugnis geben darf, wie einst der Apostel Paulus in Athen oder sonst in den Straßen, wo er ging und sich unter die Bevölkerung gemischt hat und mit ihnen unterhalten hat. Da erlebe ich immer wieder, wie die Menschen offenbaren, dass sie ein tiefes Verlangen haben. Aber das Religiöse nützt uns nichts, denn Religion, das kommt ja von einem wunderbaren Wort, religio, das heißt etwas wiederverbinden. Religion ist genau gesehen die Wiederverbindung von dem lebendigen Gott und uns armen, gequälten, zappelnden, unbefriedigten, dürstenden, verschmachtenden Menschen, die Verbindung. Aber es gibt keine Verbindung von dem Menschen zu Gott. Es gibt keinen Weg von dem Menschen zu Gott. Der kann heißen, wie er will. Es gibt nur einen Weg, hört gut, von Gott zu den Menschen. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Es kommt mir oft vor, wenn ich Zeugnis unterwegs gebe, dass die Leute sagen: Ah, sie sind wohl, ich habe zu Hause, trage ich oft so einen schwarzen Rollkragenpullover daheim, wenn ich meine Sachen, meine Einkäufe mache. Und ich erzähle dann von Jesus, sagen Sie. Ach, Sie sind katholischer Geistlicher. Nein, nein, bin ich nicht. Ja, sind Sie evangelischer Pfarrer? Nein, da bin ich auch nicht. Bin ganz gewöhnlicher, einfacher Gymnasiallehrer. Pensioniert schon seit vielen Jahren. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Ich bin einer, den die Gnade fand. Ich bin einer, der von Jesus gefunden und ergriffen wurde. Und da hören die Leute zu. Ihr glaubt gar nicht, wie viel dürstende, verlangende Menschen nach Frieden und Reinheit und Schönheit und Freude euch umgeben. Und wie diese Menschen darauf warten, dass sie von uns ein Wort hören. Die warten darauf. Wir haben manche gesagt, wissen Sie, Herr Heller, ich kenne Sie ja schon lang, ich beobachte Sie, ich sehe Sie. Wir haben uns zwar noch nie gesprochen, noch nie gegrüßt, aber ich warte schon lange darauf, dass Sie mir etwas sagen von dem, was in Ihnen lebt, was Sie erfüllt, was Sie so glücklich macht, dass Sie mir das sagen. Ich warte schon lange drauf. Endlich kommt es dazu. Das habe ich oft gehört. Meine Freunde, es gibt einen Weg von Gott zu den Menschen und den dürfen wir ihnen sagen, wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn gehen, wenn Christus wirklich und wesenhaft in uns lebt, dann ist die Quelle des Lebens erschlossen für uns. Dann dürfen wir von dieser Quelle täglich trinken und dann merken auch die Menschen, hier ist Freude, hier ist Frische, hier ist Leben, hier ist ein Mensch, dessen Leben hat einen Sinn und Zweck, der ist nicht so muffig und mürrisch und unzufrieden. Wenn ich junge Burschen sehe, in der Nähe meiner Wohnung, da ist eine Gewerbeschule, da kommen die jungen Burschen mit 14, 15, 16 Jahren, fast alle, mit der brennenden Zigarette. Ach, das ist mir ein Jammer. Und wenn ich dann manchmal so zwei, drei sehe, die nicht rauchen, sage ich, meine Herren, vor Ihnen habe ich Achtung. Sie rauchen nicht, Sie müssen nicht rauchen. Alle Achtung. Und dann kommt man ins Gespräch. Und da merkt man, wie die Menschen so unzufrieden und doch wieder so verlangend sind und doch wieder voll solcher Sehnsucht sind. Meine Brüder und Schwestern, wir haben die heilige Pflicht, nein, wir haben die heilige Aufgabe und das Vorrecht vor Gott, dass wir von dem, was Frieden und Freude und Kraft und Trost und volles, wirkliches Genüge in unser Leben bringt, dass wir davon sagen und singen dürfen. Das ist eine große Gnade. Wir sind da, um Zeugnis zu geben von der Lebensquelle und um Menschen zu packen und sie zu dieser Lebensquelle zu führen. Ich könnte jetzt anfangen, euch solche interessanten Begegnungen zu erzählen, einen ganzen Sack voll. Aber das will ich nicht tun. Wer das will, der soll die Sachen von Wilhelm Busch lesen. Der hatte ja dort die Gnadengabe einer Kontaktnahme mit den Menschen und sie gleich aufs Wichtigste hinzuführen. Und es gibt viele solcher Menschen. Und etwas davon haben wir alle im Herzen. Wir alle miteinander. Etwas davon. Die Temperamente sind verschieden, aber irgendwie ist in uns das tiefe Verlangen, anderen Licht, Lösung, Freude, Heil, Schönheit, Reinheit, Herrlichkeit ins Herz zu legen. Allerdings nur dann, wenn wir selber in unserem Herzen tragen. Dann ist da bei uns das Verlangen da, auch in andere es hineinzulegen. Und das ist der Sinn des Lebens. Segnet, denn dazu habe ich euch gesetzt. Wir sind nicht dazu da, damit wir möglichst viel Geld verdienen, mit möglichst wenig Arbeit. Dazu sind wir nicht da. Und dass wir möglichst gut essen und trinken und möglichst immer auch mit der neuesten Mode gekleidet sind. Dazu sind wir nicht da. Wir haben ein viel höheres, viel schöneres, viel beglückenderes Lebensziel. Das heißt, ein Menschen etwas von dieser Quelle zu sagen, die auf Golgatha entspringt, von diesem Lebenswasser, das endlich den Durst der Seele stillt. Meine Lieben, es gibt noch mehr Zisternen. Ich habe genannt die Wissenschaft, die Kunst, die Arbeit, das Vergnügen und die Religion. Die Religion. Richtig gefasst ist das was Wunderbares, aber meistens verstehen die Menschen und der Religion, dass man sich anstrengt, dass man in seine Kirche oder in seine Gemeinschaft geht und dass man keine groben Sünden tut und sich Mühe gibt und als man in der Bibel liest und auch als man betet und sich von groben Sünden freihält. Ach nein, das reicht nicht aus. Wir brauchen einen Totaldurchbruch. Wir brauchen eine Revolution der Herzen. Nicht eine Revolution der Massen, die führt immer in die Tiefe, ins Verderben. Aber unseres eigenen Herzens, dass einmal das umgekehrt wird und dass da einmal Raum geschaffen wird und dass wir sagen können, Herr, ich bin nichts, aber du bist alles und nun gieße deine Gotteswille hinein in das arme, entleerte Herz und dürfen ihm das Herz ausschütten, beißen, Buße tun, damit Platz wird für dies, das Wasser des Lebens, das uns völlig beglückt. Das ist unser Lebenszweck. Das. Und das allein macht glücklich. Wir haben also eine Anzahl Zisternen genannt. Sie haben sich Zisternen gebaut. Gebürstete Zisternen, die doch kein Wasser halten. Und mich, klar Gott, die lebendige Quelle, mich verlassen sie. Mich verlassen sie. Und gehen an diese ihre Zisternen des Vergnügens und der Arbeiten, der Kultur und wie man sie nennen mag, der Kunst, der Wissenschaft. Die lebendige Quelle ist Gott selbst. Und diese Quelle, von der will ich nur zwei Aussagen machen. Erstens, diese Quelle reinigt uns von Sünde und Schuld. Das größte Problem, das zuerst gelöst werden muss in jedem Menschenleben, ist das, wie werde ich meine Schuld und Sünde los? Auch wenn es niemand sagt, das ist doch das Problem. Wie werde ich das, was ich Böses gedacht, Böses geredet, Böses getan habe, endgültig und völlig los, dass ich nicht mehr darunter zu seufzen und zu stöhnen brauche? Wann kann ich endlich das rausbringen, dass ich froh werde und frei werde? Man kann da schreckliche Dinge erleben. Ich war irgendwann in St. Georgen im Schwarzwald und habe dort evangelisiert, 8 Tage. Auch schon lange her, vielleicht 30 Jahre. Vielleicht 35 Jahre. Da war damals noch Leben im Schwarzwald. Und da kam ich auch in dieser Gemeinschaft zum Dienst. Und am zweiten, dritten Tag, ich hatte eine kleine Stube, wo ich meine Sprechstunden, meine Aussprachen, meine seelsorgerlichen Beichten abhalten konnte. Und da kam so eine dicke Frau reingestürzt und ließ sich da auf einen Sessel fallen und sagte, ich halte es nicht mehr aus, es muss raus, ich muss raus, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe kaputt, es muss raus. Ja, ich habe sie mal ausreden lassen zunächst, muss die Leute immer mal ausreden lassen. Und wenn sie den größten Blödsinn machen, mal ausreden, so 2-3 Minuten. Und dann sagte ich, ja, liebe Frau, was muss denn raus? Sagt sie das mit dem Brand, ich habe 3 Scheunen angezündet, vor 30 Jahren. Ich war ein Mädchen noch. Das war so eine Frau, so vielleicht von 50 Jahren. Vor 30 Jahren habe ich 3 Scheunen angezündet. Und es wurde niemals herausgefunden, wer das war. Man hat allerlei Verdacht gehabt auf Landstreicher und so weiter. Aber dass ich als junges Mädchen das gemacht habe, auf den Gedanken ist kein Mensch gekommen. Ich habe es gemacht. Ich weiß selbst nicht, wie ich dazu kam. Wie wenn eine böse Macht mich dazu getrieben hätte. Nun sind ja im Schwarzwald, im südlichen Schwarzwald, ist viel Zauberei, sage ich nebenbei. Und da ist es durchaus möglich, dass da irgendeine Besessene, mit der er in Kontakt kam, sodass die anfingen, Feuer anzuzünden. 3 große Scheunen hat sie abgebrannt. Und das hat die Frau 3 Jahrzehnte mit sich herumgeschleppt. Und hat gestöhnt und geschrien, es muss raus, es muss raus. Und hat mir das gebeichtet. Und dann frug sie, muss ich das jetzt anzeigen? Komme ich jetzt ins Zuchthaus? Komme ich ins Gefängnis? Da sag ich, nein. Erstens ist das verjährt nach dem Gesetz. Zweitens haben diejenigen, denen sie ihren Scheunen anzündeten, denen haben sie vielleicht einen ganz guten Gefallen getan. Denn die haben alles das neu aufgebaut bekommen. Ja. Wir haben da neue Scheunen gebaut bekommen, schöner und größer. Und von der Versicherung, und da war eben lang kein Brand geschehen, und da hatten die Geld, diese Brandversicherungen. Also die wurden wieder neu aufgebaut. Und dann, sie haben jetzt vor dem lebendigen Gott das bekannt. Und der lebendige Gott ist die höchste Instanz. Und wenn da was geordnet ist, da brauchen sie das andere Instanzen nicht mehr aufzusuchen. Ich habe das auch Leuten gesagt, die einen Mord begangen hatten. Dann habe ich das auch gesagt. Man erfährt immer wieder das Geistliche, Evangelische und Katholische. wissen, wenn irgendwo ein schrecklicher Mord begangen war, wussten sie, wer der Mörder war, weil der bei ihnen war und beichtete. Aber sie haben es nicht gesagt. Und nach dem Wort Gottes ist Gott selbst die höchste Instanz. Und was du mit Jesus geordnet hast, brauchst du nicht mehr hinterher nachträglich zu bekennen, wenn niemand dadurch geschädigt wird. Aber ich kann das jetzt im Einzelnen nicht sagen. Man kann das nicht immer sagen. Du brauchst niemals irgendetwas zu bekennen. Was gut gemacht werden kann, gestohlenes muss zurückgegeben werden und so weiter. Aber es gibt Dinge, die können nicht mehr gut gemacht werden. Wenn ein Mann einem jungen Mädchen seine körperliche Reinheit genommen hat, die kann er ihm nie wieder geben. Das sind alles Probleme, die kann man in einer großen Versammlung nicht anschneiden und auch nicht ausführen. Aber ich will nur sagen, der Frau sagte ich, die Leute haben neue Scheunen inzwischen bekommen. Ich habe sie gefragt, hat sie mir das erzählt, ja, die haben neu aufgebaut, groß und schön, und die Nachkommen, die kenne ich, denen geht es ganz gut und so weiter. Sagte ich, gut, damit ist das erledigt vor Gott, dem lebendigen Gott, der letzten und höchsten Instanz. Sie brauchen nicht dorthin zu gehen und zu sagen, ich habe die angezündet. Damit wäre ja niemand gedient gewesen. Aber die Frau wurde frei, wurde gläubig und konnte wieder sich freuen und lachen und war ein neuer Mensch und trank aus der lebendigen Quelle. Das Bild ist mir gerade im Augenblick, während ich redete, eingefallen, um es euch zu schildern, wie wunderbar das ist, wenn man einmal alles herausgegeben hat an den lebendigen Gott. Es gibt auch eine Reinigung durch Rückerstattung, dass man hingeht und sagt, ich habe dich bestohlen, hier, so. Oder die Finanzämter erleben fortwährend, dass Leute anonym, das heißt ohne ihren Namen zu nennen, sagen, ich habe falsche Steuererklärungen abgegeben und senden das Geld zurück. Erlebt man fortwährend, steht immer wieder in der Zeitung. Das mag auch sein, das mag auch richtig sein. Nichts dagegen zu sagen, es kommt ganz darauf an. Es können auch hier viele Fehler gemacht werden. Und zwar nach der linken Seite und dann nach der rechten Seite. Man kann zu viel tun, man kann aber auch zu wenig tun. Und dabei hält man seinen Druck und seine Angst und seine Not und seine Belastung. Ich will nicht im Näheren darüber reden. Ich will nur so viel sagen. Völlige Reinigung von Schuld und Sünde. Völlige Freiheit, dass man aufatmen, aufjauchzen kann. Kann man nur vom Herrn Jesus bekommen. Und deshalb sprich dein ganzes Leben mit Jesus durch. Sag ihm alles. Aber wenn du so ein Tölpel bist, so ein ungeschickter Mensch, wie ich einer war, dann mach's, wie ich es gemacht habe. Ich habe mich an einen Menschen gewandt. Ich war damals ein junger Kerl von 22,5 Jahren. Ich habe mich an einen, es war ein englischer Kriegsgefangenschaft damals, im Ersten Weltkrieg, ich habe mich dann an einen Studenten aus Leipzig gewandt. Und der hat dann meine Beichte abgenommen, dem habe ich alle meine Sünden gesagt. Und dann sind wir niedergekniet. Und seitdem, das sind jetzt über 52 Jahre alt, her, da fließt diese Quelle in meinem Leben, in diesem meinem Leib, fließt diese Quelle. Und stehe ich heute als einer, der durch diese Quelle dauernd wieder verjüngt wird. Ich bin jetzt etwas über 75 Jahre jung. Ja, stehe ich vor euch und bezeuge euch das. Ihr Kinder Gottes, glaubt ihr das?
Ja.
Einer glaubt. Ihr ungläubigen Thomasse, ihr dürft das wirklich glauben. Das ist wirklich wahr. Diese Quelle erneuert sich dauernd, aber da komme ich nachher dran. Ich will nur sagen, die Quelle reinigt von Sünde und Schuld. Die Quelle erquickt und stillt das tiefste, geheimste Dürsten nach Liebe in unserem Herzen. Fragt einmal die Leute, die nach der heutigen Gesetzgebung alles tun und treiben dürfen, was sie wollen, in puncto Liebe und Sexualität, ob sie jetzt glücklicher, freier, fröhlicher geworden sind, fragt sie einmal. Im Gegenteil. Aber darüber will ich nicht reden. Ich will keine Politik nennen hier im Blick auf die sexuelle Frage. Das ist ein Kapitel. Darüber spricht Gott. das letzte Wort. Und darüber hat Gott in seinem Wort bereits das Urteil gefällt. Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Und Hurerei und Ehebruch ist heute erlaubt und nicht mehr strafbar. Wer das einmal durchdacht hat, geprüft hat an Gottes Wort, der erschrickt über den Niedergang unseres Volkes mit den fürchterlichen Bildern und Schweinereien, die überall sind. Aber ich will darüber nicht weiter sprechen, sondern in viel größerem Umfang, denn das ist ja nur ein Stück. Die Drogen sind ja noch viel schlimmer als Alkohol, Nikotin, Sexualität. Die Drogen, die fürchterlichen Feinde, die Betrüger der Menschheit, ich nenne mal die sieben großen Betrüger, das sind erstens Haschisch, zweitens Heroin, drittens Kokain, viertens LSD, fünftens Marihuana, sechstens Morphium und siebtens Opium. Das sind die fürchterlichsten Betrüger und Mörder der Menschheit. Auch darüber sind immer noch Verhandlungen, aber auch das Gebiet will ich nicht anschneiden. Ich will nur beim biblischen Zentralen bleiben. Die Quelle von Golgatha, das heißt das stellvertretende Sühnen unserer Sünde, der Sünde der ganzen Welt, hat Jesus vollbracht. Und wenn wir kommen und erkennen, oh Gott, ich habe den Tod verdient, das, was da auf Golgatha geschah, dass dein Sohn zur Sünde gemacht wurde und dort hing und dort umgebracht und ins Grab gelegt wurde und ins Totenreich hinein unterging, denn die 3 Tage im Totenreich, die waren noch schlimmer als die 3 Stunden am Kreuz. Das müsst ihr mal nachlesen in den Psalmen, in den Korah-Psalmen und anderen Psalmen. Macht euch einen Begriff, was das Leiden Jesu bedeutet. Wer das erkennt und sagt, Herr, was du erduldet, hab ich verschuldet. Du solltest nicht am Kreuz hängen, denn du hast nie gesündigt. Aber ich sollte am Kreuz hängen. Ich hab's verdient. Wer so kommt, wird auf und angenommen. Aber das habt ihr hier schon 100-mal gehört. Alle miteinander. Und trotzdem sind noch eine Reihe da. Wir haben diesen Schritt der Hingabe, diesen Schritt, sich selbst ganz bankrott machen zu lassen und sich ganz dem Herrn zu weihen, noch nicht vollzogen. Ihr Lieben, ich weiß das. Lasst euch sagen, der Herr kommt bald. Es ist Zeit, dass wir unser Leben in Ordnung bringen. Dass wir nicht Theater spielen, sondern dass wir bereit sind und den Herrn mit Freude erwarten können. Nicht mit Furcht und Bangen, sondern mit Sehnsucht und Freude sein Kommen sehen und ihm, dem Herrn, entgegengeben. Die lebendige Quelle ist Gott, sie reinigt uns von Sünde und Schuld und sie erquickt und stillt unser tiefstes Dürsten. Diese Quelle hatte Israel. Israel hatte in dem Wort Gottes, Alten Testamentes, die Quelle. Und viele haben aufgrund des alttestamentlichen Gottes Wortes diese Quelle gefunden, den Herrn, viele. Ich kenne selbst eine ganze Reihe von gläubigen Juden, die durch das Alte Testament zum lebendigen Glauben gekommen sind. Neulich hatte ich erst in Zürich wieder mit dem bekannten Professor Dr. Weinreb eine lange, gesegnete Unterredung, der das Buch geschrieben hat, Der göttliche Bauplan der Welt. Eines der wunderbarsten Bücher. Und dann die Rolle Esther, ist ein anderes Buch. Das gibt's. Das hat Israel bekommen. Aber das Volk Israel in seiner Gesamtheit hat diese Quelle verlassen. Und nur einige wenige, die sind durchgestoßen und haben den Messias, den Herrn Jesus, den Meschiach, den haben sie gefunden. Und sie gehören jetzt zu, mit den anderen zur Gemeinde des Leibes Christi. Das ist ein tiefes, wunderbares Geheimnis. Und das erleben wir, wenn wir offene Augen haben. Wenn uns dafür der Blick geöffnet ist. Israel hatte die Quelle und verließ diese Quelle. hat sie vertauscht, hat sich Zisternen ausgehauen, ist der Weltlust verfallen, der Geschäftemacherei, der Mammon, der Herrschsucht, der Bosheit, sodass Israel auf diesem Wege das Schlimmste aller Völker geworden ist. Und das sagt Gottes Wort. Das sagt die Schrift selbst. Die Schrift selbst hat das fürchterlichste Urteil über das unerrettete Israel. Und noch ist heute Israel, obwohl es Volk Gottes ist, obwohl es sein Augapfel ist, obwohl Gott mit ihm große und wunderbare Dinge hat, ist es doch jetzt noch in der Verstockung. Israel will heute ein Weltvolk sein wie die anderen Völker. Und in Israel ist der Tenor, das heißt die Hauptstimme, die den Sechstagekrieg, den haben wir nicht durch ein Wunder Gottes gewonnen. Den haben wir gewonnen durch unsere Tüchtigkeit, durch unsere Klugheit, durch unsere Überlegenheit. Das sagen heute die meisten. Und nur wenige, verhältnismäßig wenige sagen, das hat der Herr getan, das hat Gott getan. Das sind nur wenige. Wir Deutschen, wir fallen ja immer von einer Seite vom Gaul runter oder von der anderen, wie der besoffene Bauer. Und so haben wir früher, als Hitler da war, haben wir alle feige den Mund gehalten und haben alles angehört und haben nichts dagegen unternommen. Ich wenigstens nicht. Ich habe Angst gehabt um meine kranke Frau und meine kleinen Kinder, und habe ich den Mund gehalten, anstatt aufzutreten und zu sagen, halt, das ist Gotteslästerung, so weiter. Wir waren still und haben geschwiegen. Heute meinen viele, wenn sie eine Reise nach Palästina machen, dass sie da Gottes, Gott Wunder, was für einen Gefallen getan hätten. Das ist gar nicht wahr. Das ist gar nicht wahr. Und dann meinen sie, das ist etwas Wunderbares, warum es, ja, wenn man nach Palästina geht, das ist zunächst noch gar nichts. Wenn nicht der Herr selbst unser Herzen ergreift, umpackt und erfüllt und uns, und damit komme ich zu einem weiteren Punkt, uns selbst zu Quellenmenschen macht. Aber dass, ehe ich diesen Ausdruck erkläre, will ich doch nur auf Verschiedenes hinweisen. Es gibt Menschen, das sind die meisten, die hören was, die lernen was, die durchdenken das und eignen es sich an. Auf dem Gebiet der Kunst, auf dem Gebiet der Technik, auf dem Gebiet der Wissenschaften und so weiter. Aber es gibt auch Menschen, die sind wie eine Quelle, die heraussprudelt. Lebendiges, frisches Wasser, dass man merkt, das ist nicht angelernt und anerzogen, das ist nicht dressiert, sondern das ist echt. Und solche Quellenmenschen, sagt der Pfarrer Böhmerle, solche Quellenmenschen, die bilden die Gemeinde. Und jeder von uns, ohne Ausnahme, dazu braucht man kein Abitur und kein Doktortitel und so weiter und kein Studium, braucht man nicht. Man braucht ein Herz, das den Mut hat, sich von seiner Sünde ganz entleeren zu lassen. Das zugibt, jawohl, bis jetzt war vieles faul in meinem Leben und ich habe vieles verkehrt gemacht, dass man den Mut, den Charakter aufbringt, das zu sagen und dann das geöffnete Herz dem Herrn darbietet. So wird man ein Quellenmensch. Wir lesen, dass jemand, der von dieser Quelle wirklich trinkt, als Durstiger, dass der selber eine Quelle wird, aber ich will euch das vorlesen. Das ist überwältigend groß, schön und wunderbar. Ich lese zunächst mal aus Johannes 4, den 14. Vers. Und dann lese ich noch was aus Johannes 7. Aber zunächst aus Johannes 4. 4, Vers 14. Da heißt es folgendermaßen. Johannes 4, 14. Wer irgend von dem Wasser trinken wird, irgend, wer das auch sei, ob das ein Jude ist oder ein Heide, ein Klucher oder ein weniger Klucher, ein schlechter Kerl oder ein edler Mensch, kommt gar nicht drauf an. Wer irgend von diesem Wasser, das Jesus Christus ist, trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern, jetzt kommt's, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle werden. Eine Quelle Wassers, das ins ewige Leben quillt. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle werden. Eine Quelle Wassers, das ins ewige Leben quillt. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle. Wenn du dir von Jesus in dein gebeugtes, gedemütigtes Herz, das alles herausgegeben hat, wenn du das füllen lässt in dieser schrecklichen Wüste, in der wir hier leben, in der wasserlosen, grausamen Wüste, wie sie genannt wird, wenn man davon trinkt, dann wird dieses Wasser selbst zur Quelle, dann werden wir Quellenmenschen. Dann werden wir Menschen von denen fließen, ohne dass wir es wollen, bewusst und unbewusst, Tag und Nacht, Ströme lebendigen Wassers. Aber ich will euch das an einem anderen Wort noch deutlicher, noch gewaltiger ins Herz zu reden versuchen. Ich lese euch vor, Johannes 37 und 38. Johannes 7, 37 und 38. Da heißt es, am letzten, dem großen Tage des Festes, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift sagt, das heißt, dass er alles glaubt, was geschrieben steht, dass er jedem gehorcht, dass er nicht dreht und deutelt und das, was heute üblich und modern ist, das Wort Gottes angreift, die Bibel beschmutzt, ist für Fälschungen und Märchen erklärt, der man nicht glauben darf, das ist die größte Sünde. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen, kein Jota, kein Tüttel wird vergehen. Gleich wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt kommt die Erklärung. Dieses aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollen. Wer an ihn glaubt, wird von seinem Geist empfangen, wird von seinem Geist erfüllt, wird mit einer ungeheuren Freudenwelle aufgehoben, heraus aus dem Schmutz der Tiefe, hinein in die Gegenwart Gottes. Das gibt's, das habe ich hunderte Mal erlebt in Evangelisation, in kleinen und großen Erweckungen, dass 20 oder 30 oder 60 oder 80 oder ein paar hundert zum Glauben kamen. Das habe ich öfter erlebt. Ich habe ja in 7 Ländern Europas das Evangelium verkündigen dürfen. Und ihr wisst das auch von euren treuen Gotteszeugen, die schon hier gestanden haben an diesem Platz, in diesem Raum, dass es das gibt, dass wir, wenn wir von diesem Wasser trinken, dass wir dann den Geist Gottes erfahren, dass er in uns kommt und dass unsere Augen leuchtend werden und dass von unserer Stirne der Friede und die Klarheit Gottes strömt. Das haben wir erfahren. Solche Leute gibt es. Das sind nicht alle. Die Mitläufer sind das nicht. Aber die echten, die Quellenmenschen, wie sie Böhmerle nannte, die erfahren das. Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieses sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Und das ist das Geheimnis. Haben wir je in einer ganzen Hingabe an Jesus, in einer völligen Weihe, wo wir den Mut hatten, unseren Mann, unsere Frau, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Arbeitnehmer oder unsere Arbeitgeber, sind alle dasselbe, sind alle Egoisten, suchen alle das ihre. Die Arbeitnehmer, natürlich, die wollen möglichst viel haben. Ja. Und die Arbeitgeber, die wollen möglichst wenig geben. Das ist ja so, nicht wahr? Das ist so, wir sind alle Egoisten. Das ist gar kein Unterschied. Gar kein Unterschied. Ich sage das nicht aus irgendeiner politischen Tendenz nach links oder rechts. Meine Politik ist in den Himmel. Von woher ich denn an Jesus Christus als Heiland erwarte, der unseren sterblichen Leib verwandeln wird in Atomo, das heißt in einem Atom, hinein in die Gleichförmigkeit seines Leibes, und dass wir ewig beim Herrn sind. Das ist unsere Politik. Das ist unsere Politik. Ja. Wer glaubt, er hätte auf Erden eine politische Aufgabe von links oder von rechts, wer das glaubt, der soll es ruhig erfüllen. Aber die letzte, tiefste, eigentliche Befriedigung finden wir darin nicht, weder in der Kunst, noch in der Wissenschaft, noch in der Politik, noch in sonst etwas. Der wirkliche Quell, der sprudelnde Quell, der kommt nur vom Herrn Jesus. Alles andere ist Zisterne. Bei allem anderen ist so, wie ich es damals als junger Kerl erlebte, als wir die drei russischen stinkenden, halbverwesten Leichname herausholten aus diesem Brunnen, von dem wir getrunken hatten vorher, dass uns jetzt speiübel wurde. Meine Freunde, das sind so Dinge, die prägen sich ein, die vergisst man nicht. Also noch einmal, wir alle werden selber eine Quelle. Das ist unglaublich, aber ich will das an einem Punkt euch ausführen. Dass das Größte, was es gibt in der Welt, dass wir, von dem wir gar nichts wissen und mit dem wir gar nichts zu tun haben, dass das in unserem Leben eine unermessliche Kraft ausübt in alle Ewigkeiten. Ich will euch da ein Wort nur vorlesen und versuchen es euch zu erklären. Und wenn ihr es fasst, euer Leben wird überreich werden, wenn ihr das nehmen könnt. Überreich an göttlichen Freuden. Es ist der 12. Vers von 1. Korinther 13. 1. Korinther 13, Vers 12. Hören wir. Jetzt sehen wir durch einen Spiegel undeutlich. Früher hatte man ja keine Spiegel, wie wir sie heute haben, wo man alles deutlich sieht. Es waren früher einfach geschliffene Metallflächen, meistens geschliffenes Silber. Das waren die Spiegel. Und heute sehen wir, wie wenn wir durch einen Spiegel gucken oder durch ein halbblindes Fensterglas. Jetzt erkennen wir die Welt und uns selbst und den lebendigen Gott und alle Dinge. Wir haben nur ein ganz trübes Gefühl dafür. Jetzt will ich aber weiterlesen. Jetzt sehen wir durch einen Spiegel oder durch ein Fenster, kann man auch übersetzen. Aber Spiegel ist das eigentliche Wort. Undeutlich. Dann aber, wenn wir hinaufgenommen sind zum Herrn, von Angesicht zu Angesicht. Jetzt verstehe ich stückweise oder stufenweise. Und sei verstehen, geht so weit, als wir die Bibel lesen und verstehen. Wir kennen Gott so viel weit, als wir die Bibel kennen. Wenn wir die Bibel nicht kennen, kennen wir auch Gott nicht. Und wenn wir die Bibel gut kennen, wissen wir viel von Gott. Deshalb, jetzt kenne ich, muss es heißen nach dem Urtext, stückweise. Dann aber werde ich erkennen. Jetzt gibt Acht. So, wie ich von Gott erkannt worden bin. Was heißt das? Kennen heißt wissen. Verstehen. Aber erkennen heißt aus überströmender Liebe neues Leben zeugen. Darf ich es noch einmal sagen? Das Wort Epignosis, heißt als das Zeugen neuen Lebens dadurch, dass die Liebe vom einen zum anderen und von der anderen zum einen überströmt. Und jetzt versteht ihr das Wort Adam, erkannte sein Weib und sie gebar. Und dann weiter später, und Adam erkannte sein Weib abermals und sie gebar. Erkennen heißt aus überströmender Liebe des einen zum anderen neues Leben zeugen. Und das macht Gott jetzt mit uns. Sein Geist zeugt mit unserem Geiste, was wir Kinder Gottes sind. Das ist ein Liebesakt. Das ist ein Erkenntnisakt. Das ist tausendmal mehr als jeder körperliche Geschlechtsakt. Das ist auch ein gegenseitiges Überfließen von Liebe und ein Zeuge neuen Lebens. Aber was Gott jetzt macht, dass sein Geist mit meinem Geist neues Leben zeugt, bedeutet, dass ich durch den Heiligen Geist Gottes und durch die überströmende Liebe Gottes neues Leben, nämlich Gottes Leben in mich bekomme, das vorher nicht da war. So wie eine Frau, die schwanger ist, die hat Leben in sich, das vorher nicht da war. Das sind geheimnisvolle Vorgänge. Alles Irdische ist ein Vorbild auf das Göttliche, Geistliche und Große. So müssen wir verstehen. Das ist der einzige Weg, wo sich die Not der sexuellen Frage auch der unverheirateten und älter werdenden Mädchen, Jungfrauen und so weiter löst. Das ist der einzige Weg. Ich werde jetzt von Gott erkannt. Ich bin von Gott erkannt. Schreibt Paulus, 1. Korinther 12, 13. Verzeihung, 13, 12. Ja. Neues Leben kommt in ihn, denn sein Geist zeugt mit unserem Geiste. Und dann, wie ich erkannt worden bin, wie Gott mich zu einem neuen Menschen gemacht hat, voll Kraft und Leben und Freude und Frieden, der immer wieder durchbricht bei aller Schwachheit und Müdigkeit des Leibes, der uns jung und frisch erhält. So werde ich, was Gott jetzt an mir tut, werde ich dann an den anderen Wesen und Welten tun. Jetzt lese ich es noch einmal vor. Jetzt weiß ich stückweise. Dann werde ich erkennen, in derselben Weise wie, steht da im Urtext, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Was Gott an mir tut, an dir tut, an jedem von uns tun kann, tun will, ihn füllen mit neuem Leben, mit Gottes Leben, mit strahlendem, reinem, leuchtenden, völlig beglückenden, nie mehr auszurottenden Leben. Das werden wir dann tun in den zukünftigen Zeiten und den zukünftigen Welten. Das ist ja ein ungeheures Programm. Da hatte Kiesinger nichts davon gewusst und der Brand auch nicht. Dieses Programm kann nur Gott uns zeigen. Das ist das göttliche Programm. Das ist weit größer als alles Irdische. Und seht, dazu sind wir auf der Welt. Dazu sind wir auf der Welt. Wir werden erkennen, wir werden eine Quelle werden, die ins ewige Leben quillt und wird da andere Menschen zu Quellenmenschen machen, dass auch in ihnen diese Quelle fließt und sprudelt. Und wir geben aus Liebe zeugend. Der Same aber ist das Wort. Hier, das Wort Gottes, das ist der Same. Und wenn der ins Herz kommt, dann entsteht neues Leben. Das ist mehr als Religion. Das ist Geisteswirkung. Es ist sehr schwer zu unterscheiden, wer von uns ist ein Geistesmensch, ein Erstling, das erst bewegt und beglückt ist und immer wieder erfüllt wird. Und wer von uns ist nur ein Mitläufer? Ich hätte nicht den Mut, hier zu sortieren. Das kann man nicht. Man täuscht sich oft. Ich habe in meinen Religionsstunden, in meiner Schule, oft erlebt, dass 15, 16, 17-Jährige, Buben und Mädchen, zum lebendigen Glauben kamen. Habe ich erlebt. Von einer Klasse einmal genau die Hälfte, von 34, 17. Aber ich habe dann nach Jahren gedacht, da traf ich welche, die waren gläubig, waren Gotteskinder. Und habe, während ich sie als Schüler beobachtete, gemeint, mit dem ist gar nichts los. Der sitzt da wie so ein Ölgötze, wie so, der hört wohl zu, aber das bewegt den gar nicht. Aber der da, oh, der ist ganz begeistert, dem leuchten die Augen und der freut sich, aus dem wird mal was. Nach 15 Jahren oder 10 Jahren schon oder 20 Jahren, sind es bei vielen, merke ich das Gegenteil. Bei den einen, die scheinbar unberührt da saßen, da war echtes Leben entstanden. Und andere, die begeistert waren, wie so ein Papierfetzen mit einem verbrennten Streichholz. Das flackert auf, aber es bleibt nicht übrig. Es entsteht kein Feuer draus. Und so wollen wir vorsichtig sein. Wir wollen nicht sortieren. Aber wir wollen sagen, es fließt dort eine Quelle von Golgatha herab. Ihr Wasser ist so hell und heilt sie jedem Grab, was wir vorhin zu singen versuchten. Es ist ja sehr, sehr wackelig gegangen, weil dieses Lied ein bisschen sehr altmodisch ist. All diese altmodischen Lieder, das sind die wertvollsten, ja. Die werden ja allmählich ausgerottet aus den Gesangbüchern und Liederbüchern. Ja. Das dann nebenbei. Meine lieben Freunde, darauf kommt es an, dass wir Kontakt finden zu der Lebensquelle. Und diese Lebensquelle, die heißt Jesus Christus, die heißt nicht evangelisch und katholisch, die heißt nicht innerkirchlich und außerkirchlich, die heißt nicht klein getauft, groß getauft, geist getauft, so heißt sie nicht, sondern diese Lebensquelle heißt Jesus Christus allein, er. Und wenn er der Herr ist und wenn wir in einsamer Zwiesprache mit ihm unser Liebesverhältnis zu ihm erneuern. Oh, wie oft bin ich allein in meiner Wohnung. Und da sage ich, Herr Jesus, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich mich liebe, dass ich dich liebe. Und ich weiß, dass du mich noch tausendmal mehr liebst, als ich dich lieben könnte. Habe ich Gelegenheit. Habe Gelegenheit, weil ich allein bin in meiner Wohnung. Meine liebe Frau ist gestorben, meine Kinder sind weg, meine Enkel sind nicht da. Dann bin ich halt allein. Aber da kann ich reden und kann mit Jesus alles besprechen. Das ist wunderbar. Meine Freunde, die Quelle fließt. Der Geist Gottes ist noch da, solange noch das Wort Gottes unverboten gelesen werden kann. Wie wir es vorhin im Eingangsgebet hörten. Genauso, noch ist die Zeit für uns, dass wir unverboten das Wort Gottes lesen, beten dürfen, die Wahrheit bezeugen dürfen, den Menschen ins Gewissen reden dürfen, dass wir fremde Menschen anhalten dürfen und mit ihnen sprechen. Heute Morgen, ganz früh, heute Morgen um 8 Uhr, da habe ich einen Gammler getroffen im Wormser Bahnhof. Ein Gammler. Wisst ihr, was ein Gammler ist? Nicht wahr? Ja. Nicht wahr? Ja. Und da habe ich ihn angesprochen. Und er sagte, oh, I beg your pardon, I don't understand. Ich sagte, oh, you are English, yes. Er ist ein Englisch. Also, es war ein Engländer. Da habe ich mit ihm gesprochen. Und dann frug ich ihn, kennen Sie den Herrn Jesus? Sagt er, oh ja, ich kenne ihn. Das war's. Kennen Sie ihn wirklich? Gehört Ihr Herz ihm? Sagt er, ja, mein Herz gehört dem Herrn Jesus. Ja, gibt's denn das auch? Gibt's das auch? Gibt's das auch? Ja, das gibt's auch. Ihr Pharisäer, wir Pharisäer. Meine Freunde, wollen wir kein Urteil so schnell fällen? Wollen wir kein Urteil fällen? Ich habe mich so gefreut über den Kerl. Man hat mit ihm reden können und man hat auch gemerkt, der war gar nicht so übel. Schade, dass das. Aber trotzdem, trotzdem. Gott ist größer als unser Herz und als unsere starre, tote Theologie. Die Hauptsache ist, dass man ihn hat. Wer ihn hat, wird still und satt. Wer ihm kann im Geist anhangen, braucht nichts mehr verlangen. Es quillt deine Quelle. Lass dich füllen und dann wirst du ein Quellenmensch. Und dann fließt von deinem Leibe, fließen Ströme lebendigen Wassers. Darfst du da einem und dort einem ein Führer zu Jesus werden. Mein lieber Freund Hans Brunz, Pfarrer Brunz, der werdet ihr auch kennen. Er hat übrigens einen Schlaganfall gehabt vor 3 Wochen. Habt ihr das gehört? Doch, ich hab's gehört. Weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Er ist in meinem Alter. Er ist vielleicht ein Jahr jünger als ich. Hans Brunz. Der pflegt bei Pfarrerkonferenzen, wenn da die jungen Herren kommen, die jungen Pfarrer, die erst 2, 3 Jahre im Dienst stehen, da fragt er, sagen Sie mal, haben Sie je einen Menschen zu Jesus geführt? Wann haben Sie den letzten Menschen zu Jesus geführt? Haut er die an. Die meisten sind natürlich noch sehr erschrocken. Menschen zu Jesus führen, das ist die Sprache von vor 50 Jahren. Wir haben Menschen zu Jesus geführt. Haben gesagt, komm zu Jesus, komm. Kommen Sie zu mir, wir reden miteinander, wir beten miteinander. Ich knie nieder, ich spreche Ihnen ein Bußgebet vor und Sie sprechen es nach und Sie geben Ihr Leben dem Herrn. So haben wir Menschen zu Jesus geführt. Du hast Muttersohn gemacht, ich habe Jakob Vetter gemacht, mein Landsmann, der Gründer der Zeltmission. Und so machen es heute noch meine Brüder, auch unter den Pfarrern, auch unter den Professoren, den Theologieprofessoren, gibt es auch solche Brüder, die so arbeiten, nach dieser alten Methode, dass man Menschen anspricht und sie bittet, kommen Sie mit mir nach Hause, kommen Sie, wir gehen dahin, wir beten, Sie dürfen mir ruhig alles sagen, ich bin auch nicht besser als Sie, schütten Sie mir Ihr Herz aus. Bitte, wer macht denn das heute noch? Wer macht denn das heute noch? Das ist die alte Methode, die wird ausgelacht, die wird ausgemerzt. Ich weiß das, sollen Sie es machen, das ist der Weg, wie ihn die Schrift zeigt und wie ihn unsere echten Evangelisten gegeben sind und gegangen sind und wie es Gott gewirkt hat. Es gilt, ein Quellenmensch zu werden, dass wir nicht einmal einen Schluck trinken von dem Quellwasser und dann wieder Durst bekommen, sondern dass wir selbst in unserem Denken und Fühlen und Wollen bis hinein in unser Triebleben und Traumleben Quellenmenschen werden, in denen die Kraft des Heiligen Geistes, die Freude und der Frieden des Heils wohnt. Ihr Lieben, danach strecken wir uns aus und dann gehören wir ihm von ganzem Herzen. Und dann haben wir das Zeugnis und dann führen wir andere Menschen zu Jesus. Man braucht nicht diese Methode, wie ich sie eben so anführte, zu nennen. Ich bin so zum Glauben gekommen und habe so einige Hunderte oder Tausende zum Glauben geführt. Aber es geht auch anders. Ich habe auch ungezählt viele Menschen kennengelernt, die saßen ganz still da, wie die Schüler, von denen ich vorhin erzählte. Und scheinbar ging alles da rein und da raus. Aber nur scheinbar. In Wirklichkeit hat das Wort dann gefasst und es gab dann einen Durchbruch. Jawohl, die Wege sind verschieden. Die Methoden sind auch verschieden. Aber der Herr ist der gleiche. Und sein Geist und sein Wort und seine Kraft und seine Freude und sein Frieden und sein Heil und seine Schönheit und seine Herrlichkeit, die bleiben in Ewigkeit. Und dass wir da Kontakt fassen, dass wir alles andere hergeben und uns ihm weihen, darauf kommt es an, meine lieben Freunde. Und dazu möchte ich aufrufen, Jesus kommt bald. Bringen wir unser Leben in Ordnung vor seinem Angesicht. Geben wir ihm unser Leben ganz. Und er strömt schon jetzt, dass die Kraft und das Heil des ewigen Lebens in uns, das Wasser des Lebens. Und wir werden nie mehr dürsten. Und die Freude bleibt in uns und wird immer größer werden, bis wir ihn schauen, wie er ist. Gelobt sei sein Name dafür. Halleluja. Amen.